Ich wünsche euch auch ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest.
Leider war heute die Absprache zwischen Gottesdienstleitung und Predigt nicht ganz so gelungen. Mein Mann hat mir mein Einleitungswort eigentlich schon weggenommen. Ich wollte die Predigt starten mit den Worten: Geschenke ausgepackt, Verwandtschaft abgereist, jetzt wird es gemütlich. Aber das haben wir ja vorhin schon gehört. Ja, schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt am zweiten Weihnachtsfeiertag, um hier in den Gottesdienst zu kommen. Und als ich die Predigtanfrage übernommen habe, habe ich gedacht, worüber predigt man am 26. Dezember? Die Hirten hatten ihren Auftritt, auch der Engel mit der frohen Botschaft. Maria hat die Worte gehört und bewegt sie in ihren Herzen. Was bleibt da noch zu sagen am zweiten Weihnachtsfeiertag? Also habe ich mal ganz unfreikirchlich nachgeschaut, welches denn der offizielle Predigttext für den heutigen Sonntag ist. Und ich bin auf Matthäus 1, Vers 18 bis 25 gestoßen und auf Josef, der ja in der üblichen Weihnachtsgeschichte eigentlich eine eher unglückliche Nebenrolle spielt. Nicht so bei Matthäus. Aber hören wir selbst. Jesu Geburt. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einem Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Ich habe diesen Text in der letzten Woche meinen Rallye-Schülern als Weihnachtsgeschichte verkauft und die Reaktionen beobachtet. In den meisten Klassen gab es Protest. Das ist nicht die Weihnachtsgeschichte, da fehlen die Hirten und die Engel und die Schafe. Ich war auch mal ein Schaf. Und die heiligen drei Könige mit den Geschenken. Wir sind dann in der Bibel nochmal auf die Suche gegangen und haben den Rest auch noch gefunden. Aber diese Geschichte ist mit den Worten Jesu Geburt überschrieben. Und sie fängt auch an mit den Worten: Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. In Vers 18. Die eigentliche Geburt wird aber recht schlicht beschrieben. Und er, Josef, erkannte sie, Maria, nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Was machen wir jetzt mit dieser Weihnachtsgeschichte? Was will uns Matthäus damit sagen? Und was will uns Gott heute damit sagen? Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Danke auch für diese etwas andere Weihnachtsgeschichte. Bitte öffne du uns jetzt die Ohren und Herzen für das, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Werfen wir zunächst mal einen Blick in den Kontext. Das Matthäusevangelium beginnt mit Jesu Stammbaum, die ersten 17 Verse. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesen Stammbäumen in der Bibel geht. Aber wenn man nicht gerade auf der Suche nach einem ausgefallenen Namen für sein Kind ist und ich denke, meine Töchter sind froh, dass wir das nicht gemacht haben, so sind diese Verse, sind es doch eher Verse, die ich in der Bibel meistens diagonal lese. Interessant ist für mich vor allem das, was zwischen X zeugte Y steht. Hier ist es gleich der Vers 1. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Erfahrene Bibelleser wissen, dass es Matthäus wichtig war, seinen Lesern zu beweisen, dass Jesus der verheißene Messias, griechisch Christus, ist. Und als solcher musste er ein Sohn Davids sein. Denn Gott hatte David verheißen: Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir ein Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königstum bestätigen. Der soll in meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Verse, die messianisch gedeutet sind, die hinweisen auf den Messias. Und der Stammbaum endet mit den Worten Josef, oder endet mit Josef, dem Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Interessant ist diese Formulierung, dass Josef der Mann von Maria ist, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Josef wird nicht als Vater von Jesus ins Spiel gebracht, aber die Davidsohnschaft, dass Jesus der Sohn David ist, läuft über den Stammbaum von Josef. Ich fand das bisher immer unlogisch, aber wir werden sehen. Jesus wird in Vers 1 nicht nur als Sohn Davids, sondern auch als Sohn Abrahams bezeichnet. Und mit Abraham beginnt auch der Stammbaum, den Matthäus überliefert. Abraham ist der Stammvater des Volkes Israels. Und Sohn Abrahams ist eine Chiffre für die Zugehörigkeit zum Volk Israel. Dazu muss man wissen, dass Matthäus sein Evangelium für sogenannte Judenchristen schrieb. Das heißt für Christen, die jüdischen Ursprungs waren. Und ihm war es ganz wichtig zu betonen, dass Jesus zum Volk Israels gehört. Deswegen schreibt er nicht nur Sohn Davids, sondern auch Sohn Abrahams. Jetzt aber zu unserem eigentlichen Text. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkommen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Auch unabhängig von der Überschrift, die ja sekundär ist, wird gleich am Anfang deutlich, es handelt sich um die Geburt Jesu Christi. Christus ist das griechische Wort für Messias. Es ist nicht nur ein Name, es ist ein Titel. Und das ist Matthäus von Anfang an wichtig. Es geht hier um die Geburt des Messias, der auch ein Sohn Davids ist, wie ja Matthäus in den vorhergehenden Versen belegt hat. Ich habe euch heute die Luther-Übersetzung zugemutet, weil ich davon ausgegangen bin, dass heute auch hauptsächlich die Erfahrenen anwesend sind. Trotzdem nochmal zur Erklärung: Vertraut bedeutet zur Ehe versprochen, also heute eher verlobt. Allerdings war eine Verlobung damals eine wesentlich verbindlichere Angelegenheit als heute. Durch sie wurde ein festes Rechtsverhältnis geschaffen. Und nach jüdischem Recht war bei der Auflösung der Verlobung eine offizielle Scheidung nötig, auch wenn der Vollzug der Ehe noch nicht stattgefunden hatte. Der fand nämlich erst durch die sogenannte Heimholung statt, bei der die Braut aus ihrer Familie in das Haus der Familie des Mannes zog. Dieser Schritt hatte bei Maria und Josef noch nicht stattgefunden. Daher heißt es auch im Text, ehe sie zusammenkamen. Eine Schwangerschaft vor der Heimholung war nicht vorgesehen und für alle Beteiligten eine äußerst peinliche Sache. Interessant finde ich, dass Matthäus die Schwangerschaft durch den Heiligen Geist sehr lapidar einführt. Der Heilige Geist taucht ja in der Bibel nicht so oft auf. Im Neuen Testament eigentlich erst ab Pfingsten und im Alten Testament auch eher selten. Hier ist es die Ruach, der Atem Gottes, im Hebräischen ist es feminin, die auch in Genesis 2 Adam zum Leben erweckt, als Gott Adam seinen Atem, seine Ruach einhaucht. Dieser Lebensgeist, lebengebende Atem Gottes oder auch die göttliche Geistkraft, wie manche übersetzen, und deswegen ist es auch feminin im Deutschen, die hat also Maria schwanger gemacht. Dieses Kind ist kein normales Kind. Es ist göttlichen Ursprungs. Für uns aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts ist so eine Schwangerschaft natürlich schwer zu akzeptieren. Aber ich bin mir sicher, dass auch die Menschen vor 2000 Jahren wussten, dass zu einer Schwangerschaft ein Mann und eine Frau gehören. Ich will zu diesem Thema kein Fass aufmachen, das wäre eine eigene Predigt oder eher ein Talk im Foyerabend. Aber mein persönliches Bekenntnis ist, ich habe keine Schwierigkeit zu glauben, dass ein Gott, der die Welt erschaffen hat, auch eine Frau schwanger machen kann. Besonders wenn die Ruach, der Atem, der Geist, die Geistkraft Gottes Urheber dieser Schwangerschaft ist. Von der Rolle des Heiligen Geistes bei Marias Schwangerschaft hängt ja auch mein Verständnis davon ab, inwiefern Jesus Sohn Gottes ist. Aber auch das wäre eine eigene Predigt oder eher ein Talk im Foyerabend. Nur so viel gespoilert. Auch im Neuen Testament gibt es unterschiedliche Vorstellungen davon, was mit Sohn Gottes in Bezug auf Jesus gemeint ist. Aber schauen wir erstmal weiter. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Jetzt also auftritt Josef. Wie wird er eingeführt? Er wird als fromm und gerecht bezeichnet. Dikaios, das Wort, das an dieser Stelle im Griechischen steht, bedeutet gerecht, aber auch rechtmäßig handelnd oder rechtschaffen. Als gehörnter Ehemann hätte Josef das Recht gehabt, Maria öffentlich des Ehebruchs anzuklagen mit allen verbundenen Folgen. Er will sie aber nicht in Schande bringen und gedenkt daher, sie heimlich zu verlassen. Damit würde er wahrscheinlich den Eindruck erwecken, selbst der Vater zu sein, aber in Schande gebracht wäre Maria nach damaliger Vorstellung ja trotzdem gewesen, wenn auch vielleicht nicht mit ganz so krassen Folgen. Die Nachbarn hätten sich so oder so das Maul zerrissen. Also worin zeigt sich jetzt die Frömmigkeit und Gerechtigkeit von Josef? Lesen wir weiter. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Als er noch so dachte, klingt im Deutschen ein wenig banal. Entymeomai, das Wort, das hier im Griechischen steht, bedeutet erwägen, über etwas nachdenken. Es geht nicht um eine emotionale Reaktion auf die Schwangerschaft, sondern um eine bewusste Reflexion der Situation. Josef hat sich die Sache nicht leicht gemacht. Er hat gründlich darüber nachgedacht. Und wenn man ein Problem intensiv bedenkt, dann nimmt man das auch mit in den Schlaf. So geht's mir zumindest. Und dann ist es vielleicht auch verständlich, dass der Engel des Herrn Josef im Traum erscheint. Auftritt Engel des Herrn, wenn schon keine Hirten, wenigstens ein Engel taucht in dieser Weihnachtsgeschichte auf. Nicht so pompös mit hellem Licht und Engelschören und auch nur im Traum, aber immerhin ein Engel. Und die Ansprache ist ja schon interessant. Josef, du Sohn Davids. Josef ist ein Nachkomme Davids. Und diese Nachkommenschaft wird er an Jesus weitergeben, selbst wenn er nicht der biologische Vater ist. Das fürchte dich nicht, was der Engel dann sagt, ist ja auch typisch für Engelsauftritte. Meist aber dann für den Auftritt des Engels selber. Also meistens tauchen die auf und sagen, fürchte dich nicht. Maria, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude und so weiter. Unser Bild von Engeln ist ja gerade in der Weihnachtszeit eher von so kleinen, gelockten, nackten Knäblein geprägt. Aber wenn wir die Engelserscheinung in der Bibel anschauen, gehen sie meist mit Erschrecken und Furcht einher. Der Engel fordert Josef auf, nicht zu zögern, Maria zu heiraten, denn was sie empfangen hat, wörtlich, das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird hier zum zweiten Mal erwähnt. Warum war das Matthäus so wichtig? Im Stammbaum in der ersten Hälfte des Kapitels finden wir immer wieder die Formulierung, dass Männer ihre Söhne aus einer Frau zeugen. Hier ist das in Maria gezeugte Kind aus dem Heiligen Geist, nämlich aus der Ruach, die ja Femininum ist. Das ist vielleicht eine grammatische Spitzfindigkeit, aber es wird zumindest deutlich, dass dieses Kind anders ist. Genitum non factum heißt es im nizänischen Glaubensbekenntnis, dessen 1700-jähriges Jubiläum wir ja in diesem Jahr gefeiert haben. Gezeugt, nicht geschaffen. Warum wird Matthäus hier nicht deutlicher? Wie sollen wir uns so eine Zeugung vorstellen? Sollen wir uns mit dem Mysterio della Fede, Geheimnis des Glaubens, begnügen? Es kann sein, dass Matthäus sich an dieser Stelle bewusst zurückhält, um zu verhindern, dass es zu Missverständnissen mit den Vertretern außerhalb der jüdischen Tradition kommt. In der römisch-griechischen Antike waren die Götter ja sexuell sehr aktiv. Zeus, Jupiter, war dafür bekannt, dass er auch sehr kreativ war, was das Schwängern von jungen Mädchen anging. Das Ergebnis waren dann die sogenannten Halbgötter, Herakles und so weiter. Und soll ganz klar werden, Jesus ist kein Halbgott. Und im Judentum, aus dem ja in erster Linie die Leser des Matthäus-Evangeliums ursprünglich stammten, war mit Gott keinerlei sexuelle Konnotation verbunden. Darum, denke ich, wird Matthäus hier einfach nicht deutlicher an der Stelle. Die Rede des Engels geht weiter. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Anders als im Lukas-Evangelium wird hier Josef aufgetragen, dem Kind den Namen Jesus zu geben. Diesen Aspekt überliest man leicht. Er ist aber wichtig, denn damit wird das Kind Josef als irdischem Vater anvertraut. Mit der Namensgebung erkennt er dieses Kind rechtlich als seinen Sohn an. Interessant ist auch die Begründung. Der Sohn soll Jesus, hebräisch Jeshua, Gott ist Rettung, Gott ist Hilfe, Gott ist Heil, heißen. Denn er, der Sohn, wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist schon eine Verheißung. Das Volk von den Sünden erretten kann kein Mensch. Hier wird erneut deutlich, dass dieses Kind etwas ganz Besonderes ist. Sein Volk ist das Volk Israel, mit dem Jesus ja schon in Vers 1 als Sohn Abrahams verbunden wurde und aus dem die ursprünglichen Adressaten des Matthäus-Evangeliums stammten. Jesus kam auf die Welt, um sein Volk von den Sünden zu erretten. Auch das macht Matthäus schon gleich am Anfang seines Evangeliums deutlich. Mit dem Messias waren ja ganz unterschiedliche Vorstellungen verbunden. Zu Jesu Zeiten vor allem die, dass der Messias sein Volk von den Römern befreien sollte, die zu der Zeit das Land besetzt hatten. Matthäus macht deutlich, der Messias Jesus wird keine politische, sondern eine viel essentiellere Freiheit bringen, die Freiheit von den Sünden. Weiter im Text. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. An dieser Stelle finden wir einen der vielen alttestamentlichen Belege, die ganz typisch sind für das Matthäus-Evangelium, die sogenannten Erfüllungszitate. Damit beweist Matthäus nämlich seinen Lesern aus der Heiligen Schrift, also dem Alten Testament, dass sich Gottes Verheißungen erfüllen und dass Jesus wirklich der Messias ist. Und was spricht er? Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Bei diesem Zitat aus Jesaja 7, Vers 14 heißt es oft, da steht im Original ein Wort, das Jungfrau oder junge Frau heißen kann. Maria muss gar nicht Jungfrau gewesen sein. Dazu muss man sagen, dass im Hebräischen, im Griechischen und auch im Lateinischen junge Frau und Jungfrau tatsächlich das gleiche Wort sind. Denn junge Frauen waren damals bis zu ihrer Heirat in der Regel auch Jungfrau. Und im Übrigen ist ja auch im Deutschen das Wort Jungfrau und junge Frau sprachlich durchaus verwandt. Wie stehst du zu dem Thema Jungfrauengeburt? Ist das heute noch ein relevantes Thema? Im Glaubensbekenntnis bekennen wir, geboren von der Jungfrau Maria. Sprichst du das aus vollem Herzen mit? Für meinen persönlichen Glauben ist Marias Jungfräulichkeit ehrlich gesagt nicht so relevant. Es ist auch kein Thema, das im Neuen Testament eine große Rolle gespielt hat. Eigentlich wird es erst so richtig ein Thema in der darauffolgenden Kirchengeschichte. Und auch an dieser Stelle geht es meines Erachtens Matthäus nicht um eine biologische Beschreibung Marias, sondern darum, dass diese Schwangerschaft allein auf Gottes Wirken hin zustande kam. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Was machen wir denn jetzt mit dem zweiten Namen? Wie soll das Kind denn jetzt heißen? Jesus oder Immanuel? Auch das fand ich bisher immer ziemlich merkwürdig. Dazu habe ich folgenden Kommentar gefunden. Der doppelte Name Immanuel und Jesus verweist auf die doppelte Vaterschaft. Im eigentlichen Sinn ist das Kind Gottes Sohn. Aber rechtlich wird er sein Leben als Sohn des Josef führen und durch diesen ebenfalls ein Sohn Davids sein. Die Bedeutung von Immanuel ist ja Gott mit uns. Und es ist genauso programmatisch wie Jeshua, Gott ist Rettung. Auch wenn das Kind den Namen Jesus bekommt, zeigt es doch dann in seinem Leben, dass er tatsächlich Immanuel, Gott mit uns ist. Und sicher nicht zufällig endet auch das Matthäusevangelium mit den Worten: Und siehe, ich bin bei euch, Gott mit uns, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Aber zurück zu Josef. Wie hättest du auf so eine Ankündigung reagiert? Leider erfahren wir das nicht. Wir lesen nur: Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Josef tut, was der Engel befohlen hat. War er erstaunt? Begeistert? Entrüstet? Wir erfahren es leider nicht. Mir ist noch nie ein Engel im Traum erschienen, aber ich denke, ich wäre erstmal unsicher, ob das alles wahr ist oder ob ich das nur geträumt hätte. Vielleicht ist das doch auch noch ein Zeichen für die oben erwähnte Frömmigkeit, Rechtschaffenheit des Josef, dass er die Erscheinung des Engels akzeptiert und kommentarlos das tut, was ihm befohlen wird. Und warum erwähnt Matthäus, dass Josef Maria bis zur Geburt des Kindes nicht erkannt hat, also dass sie keinen Geschlechtsverkehr hatten? Ich glaube, das liegt daran, dass Matthäus wichtig ist, zu zeigen, dass das Kind aus dem Heiligen Geist gezeugt ist, wie auch immer, und dass Jesus wirklich von Gott abstammt und erst durch die Namensgebung von Josef quasi adoptiert wird. Josef gibt dem Kind den Namen Jesus und erkennt damit die Vaterschaft an. Dadurch wird das göttliche Kind in den Stammbaum Davids aufgenommen. Und dadurch ist für Matthäus bewiesen, Jesus ist der Christus. Er ist der Messias. Was machen wir nun mit dieser etwas anderen Weihnachtsgeschichte? Interessant fand ich, dass Josef in der Weihnachtsgeschichte bei Matthäus eine stille, aber wesentlich wichtige Rolle spielt als in der lukanischen Version. Indem er dem Kind einen Namen gibt, erkennt er die Vaterschaft an und macht Jesus damit zum Sohn Davids. Ich finde es auch bewundernswert, dass Josef sich durch einen Traum davon abbringen lässt, seinen ursprünglichen Plan in die Tat umzusetzen. Stattdessen holt er Maria zu sich und macht ihren Sohn zu seinem Sohn. Sicher kann uns Josef hierin ein Vorbild sein. Was mir persönlich aber wichtiger ist, sind die Aussagen, die Matthäus über das geborene Kind trifft. Hier wird der lang ersehnte Messias geboren, der Christus, der Gesalbte, ein Sohn Davids, ein Sohn Abrahams. Und er ist Jeschua, Jesus, Jeschua, Hebräisch Jeschua. Gott ist Rettung. Und seine Aufgabe ist es, sein Volk von Sünden zu retten. Und er ist Immanuel, Gott mit uns. In ihm kommt Gott uns ganz nahe. In ihm wird Gottes Liebe zu uns sichtbar. Das ist Weihnachten. Jesus ist die Erscheinung Gottes in der Welt der Menschen. Er ist nicht wie einer wie wir, sondern er wurde wie einer wie wir. Nein, er wurde einer wie wir, ein wie weniger, um uns von unseren Sünden zu retten. Mit Jesus hat Gottes Beziehung zu den Menschen eine neue Qualität erreicht. Kein Prophet, ja nicht einmal Engel, stehen als Mittler zwischen Gott und uns. In Jesus zeigt sich Gott sich selbst. So wichtig sind wir ihm. Das kann ich nicht immer begreifen, aber wenn ich es glaube, dann macht es mich reich. Amen.